Und zur Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute wieder ganz praktisch. Wir sprechen über den letzten Willen hier auf Erden, das Testament. Zu Gast ist Dr. Anton Steiner, einer der besten Erbrechtsanwälte Deutschlands, Vorsitzender des Deutschen Forums für Erbrecht mit Sitz in München. Nun wissen wir als Christen, dass alles hier auf Erden vergänglich ist. Letztendlich können wir nichts mitnehmen. Wir sind ohne etwas in der Tasche gekommen. Und wenn wir sterben und in das ewige Leben eintreten, dann werden wir auch mit leeren Taschen hinübergehen. Alles, wirklich alles, was wir hier auf Erden auch selbst mit unserer Schaffenskraft erarbeitet haben oder vielleicht auch schon geerbt haben, muss zurückgelassen und auch losgelassen werden. Und Herr Dr. Steiner weiß aus seiner langjährigen Tätigkeit, dass das wirklich nicht ganz leicht ist. Ein hilfreicher Gedanke kann dabei sein, dass all die Schätze, die wir hier auf Erden gesammelt haben, ja ein Geschenk ist, eine Leihgabe. Vielleicht können Sie auch sagen, ja, es ist eine Leihgabe von Gott. Und wie wir mit dieser Leihgabe umgehen und achtsam umgehen, damit wollen wir uns heute beschäftigen im Hinblick auf den letzten Willen. Also unter diesem Aspekt möchten wir das heutige Thema stellen hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, wenn wir heute über das Vererben mit Sinn und Verstand sprechen. Wie gehen wir als Verwalter mit der Leihgabe Gottes, mit unserem Besitz um? An wen geben wir alles weiter? Meinen und auch gleich Ihren Fragen steht Rede und Antwort der Fachanwalt für Erbrecht Dr. Anton Steiner. Das Spezialgebiet von Dr. Steiner sind die steuerbegünstigten Testamentsgestaltung und das internationale Erbrecht. Zudem ist er Vorsitzender des Deutschen Forums für Erbrecht, das sich zusammen mit seinen Mitgliedern zum Ziel gesetzt hat, erbrechtliche Probleme und Streitigkeiten durch Aufklärungsarbeit zu verhindern. Ich freue mich, dass er heute mein Studiogast ist. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, Herr Dr. Steiner.
Vielen Dank für die Einladung. Ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörer und Hörerinnen.
Wenn wir an das Testament denken, so als Nicht-Studierte, nicht als Anwälte, dann denken wir an ein Blatt Papier, wo der letzte Wille draufsteht. Was ist ein Testament aus juristischer Sicht?
Ein Testament ist aus juristischer Sicht ein verbindliches Dokument, mit dem ich bestimme, wer meine weltlichen Güter nach meinem Tod bekommt. Sie haben ja wirklich so zu Recht gesagt, es sind Leihgaben. Und wenn ich zum Beispiel bei herrlichem Wetter nach draußen sehe und jemand hat zum Beispiel eine schöne Ferienwohnung und er blickt auf die Berge, dann ist das in der Tat ein Geschenk Gottes, auch mit all dem, was dazugehört. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man verantwortungsbewusst damit umgeht. Und ich habe gerade auch von vielen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb immer wieder die Rückäußerung erfahren, dass sie wirklich verantwortungsbewusst das weitergeben wollen.
Und Kontakt mit unseren Hörern haben Sie, weil Sie regelmäßig nämlich den Hörern für Fragen zur Verfügung stehen, um Fragen der Weitergabe auch via Testamentspende. Und da sind Sie regelmäßig auch zu hören. Sie waren noch schon 2-3 Mal hier bei uns jetzt in der Lebenshilfe zu Gast. Sie haben gesagt, das Testament, es ist ein verbindliches Dokument. Doch damit etwas verbindlich wird, braucht es Voraussetzungen. Also wenn ich etwas mündlich sage, braucht es die Voraussetzung, dass ich es wirklich richtig ernst meine. Richtig. Aber wie ist es beim Testament?
Eben weil das Testament so wichtig ist. Denn es geht dort ja um die Habe, die wir hier auf Erden hinterlassen, hat der Gesetzgeber es an Formerfordernisse geknüpft. Er hat gesagt, damit Rechtssicherheit herrscht, genügt es nicht, dass ich mal am Stammtisch sage, ihr, meine Stammtischbrüder, bekommt mal meine letzte Habe oder auch nur hier meinen Maßkrug. Sondern er hat gesagt, wer seinen letzten Willen formulieren will, der muss Formen einhalten. Und da gibt es zwei reguläre Testamentsformen. Entweder die handschriftliche, von A bis Z mit eigener Hand geschrieben und unterschrieben, oder die notarielle, ich gehe zu einem Notar, erkläre ihm, was ich möchte, der setzt eine Urkunde auf und wir beide, der Notar und ich, unterzeichnen diese Urkunde. Das sind zwei gleichwertige Testamentsformen. Also die Form ist schon mal ganz wichtig, was man immer mal wieder hat, ist zum Beispiel maschinengeschriebene Testamente, computergeschriebene Testamente, null und nichtig. Auch mündliches zählt nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man rechtzeitig in guten Zeiten seinen letzten Willen formuliert. Denn das Schöne ist ja, ich kann es ja immer wieder ändern. Das heißt, es ist jetzt das gute Gefühl, ich habe etwas zu Papier gebracht. Wenn ich dann der Überzeugung bin, das passt nicht mehr, kann ich es aufheben, kann ich es ändern, kann ich es ganz neu machen. Deswegen gibt es wirklich keinen Grund, das Testament aufzuschieben. Und das ist mir noch ein ganz wichtiges Thema. Viele quälen sich so, weil sie die optimale Lösung finden wollen und machen es dann nie. Ich hatte schon 90-jährige Damen und Herren bei mir, die gesagt haben, ja, ich weiß nicht so recht, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen warten. Und nach einem Jahr ging wieder dasselbe. Und da sage ich immer, jetzt machen Sie es mal so, wie Sie es jetzt für richtig halten. Sie können es immer noch ändern.
Sie sagen, das Testament hat zwei wichtige Formen, nämlich einmal, dass wenn ich es selbst verfasse, selbst schreibe, dann muss es handschriftlich sein. Also ich darf es nicht schön säuberlich ausdrucken und in die Schublade legen und unterschreibe es. Vielleicht gibt es noch einen Zeugen, der sagt, ja, Sabine Böhler war im Vollbegriff ihrer Fähigkeiten, ihrer Geistlichen, das zählt nicht, sondern wenn ich es privat mache, muss es handschriftlich sein. Gehe ich zum Notar, dann ist es selbstverständlich Maschine geschrieben oder ausgedruckt, aber es ist von einem Notar bestätigt und von mir als Erblasser natürlich auch unterzeichnet. Jetzt denkt ja jeder, ach, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ich gar kein Testament habe. Das ist ja alles geregelt per Gesetz. Aber da werden wir jetzt gleich noch hören, dass man da auch weit fehlt und dass da manchmal vielleicht Überraschungen dabei sind, die wir gar nicht so gerne mögen. Aber liebe Hörer, bevor ich jetzt weiter mit dem Dr. Steiner spreche, möchte ich Sie wissen lassen, Sie können ab sofort anrufen und auch Ihre Fragen stellen zur Thematik. Also das Testament ist heute unser Thema und der Dr. Steiner ist auch für Sie heute da, dass Sie Ihre Fragen stellen. Die Nummer, das ist die 089 517 008 008. Also die Lebenshilfe, die Anrufsendung zur gewohnten Zeit auf Radio Horeb um 10 Uhr. Die Nummer 089 517 008 008. Aus dem Ausland wählen Sie vorweg die Vorwahl 0049. Noch der Hinweis kurz, es gibt ja die neuen Datenschutzbestimmungen schon seit letztem Jahr. Sie werden jetzt eine Bandansage hören, wenn Sie zum ersten Mal anrufen. Lassen Sie sich davon nicht irritieren, da entstehen Ihnen keine Kosten und dann werden Sie an die Regie durchgeschaltet. Da ist die Frau Stauffenberg für Sie da und nimmt Ihre Anrufe entgegen, Fragen zum Testament. Doch jetzt, Herr Dr. Steiner, reden wir einen Moment weiter, bis die ersten Hörer uns reingeschaltet werden. Was passiert denn, wenn jetzt mein Testament aus irgendwelchen Gründen nicht gültig sind? Also ich habe es jetzt handschriftlich gemacht, weil ich weiß das. Aber was können denn dann trotzdem noch so Irrtümer sein oder so Fehler, die man ganz schnell macht?
Also wenn es mit eigener Hand geschrieben ist und wenn es unterschrieben ist, dann kann schon mal in formaler Hinsicht nichts schiefgehen. Aber inhaltlich kann natürlich eine ganze Menge schiefgehen. Und deswegen sollte ein Testament, wenn es auch nur ein bisschen komplexer ist, da sollte ein Fachmann, ein Fachanwalt für Erbrecht, ein Notar drüber schauen. Das ist gar nicht so teuer. Da sollte man kann natürlich, man wird vorher fragen, was es kostet, dass der mal drüber schaut, ob das wirklich alles so okay ist. Natürlich gibt es ganz einfache Testamente. Ein alleinstehender älterer Herr schreibt, mein Ziehsohn Alfons Peter soll mein Alleinerbe werden. Punkt. München, den 13.07.2020.
Aber der Name muss eindeutig sein.
Muss
wenn
identifizierbar sein.
Wenn ich mehrere Peters kenne, muss ich schon dazu schreiben,
richtig,
welcher Peter.
Richtig. Aber das kriege ich als Laie schon hin. Aber wenn es dann etwas komplexer wird, wenn ich beispielsweise sage, Ersatzerben, falls der Alfons mich nicht überlebt, sollen die und die werden, wenn ich noch Vermächtnisse aufnehmen will, dann wird es sehr, sehr schnell für den Laien unübersichtlich und dann kommen viele Fehler zustande, die man gar nicht merkt. Denn das ist das Tückische. Keiner von uns kommt auf die Idee, sich einen Backenzahn selbst zu ziehen. Aber beim Testament denkt man, das ist doch gar nicht so schwer. Und sobald es ein bisschen komplizierter werden die Wünsche, wird es wirklich nicht so einfach zu formulieren. Da sitze ich auch manchmal Stunden drüber.
Und sind wir jetzt mal ehrlich, wir wollen ja gerne so viel wie möglich weitergeben und vererben. Und ich denke, viele Menschen scheuen auch die Gebühren, weil sie denken, lohnt sich jetzt der Aufwand, dass ich einen Kollegen von Ihnen in Anspruch nehme, dass ich zum Fachanwalt gehe. Was kostet mich das, wenn ich zu Ihnen gehe?
Die Bandbreite reicht natürlich von einer simplen Erstberatungsgebühr, die 190 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer beträgt, bis zu wirklich namhaften Beträgen. Das hängt wirklich davon ab. Ja, wenn ich beispielsweise eine Stiftung gründen will, ist das natürlich viel Arbeit und dann kostet das oft einige tausend Euro die Gestaltung. Damit muss man schon rechnen. Und auch beim Notar kostet das Testament nach der Gebührenordnung, je reicher ich bin, umso mehr. Aber man spart dann mal den Erben in der Regel die Kosten für einen Erbschein, der genauso teuer ist wie das notarielle Testament, unter Umständen sogar teurer. Also da sollte man sich dazu beraten lassen, aber die Kosten sollten kein Hindernis sein. Vor allem ein schlechtes Testament verursacht im Nachhinein durch Erbstreitigkeiten und auch durch unnötige Steuern ein Zigfaches der vorher in Anführungszeichen ersparten Kosten.
Sagt Dr. Anton Steiner, Fachanwalt für Erbrecht, heute zu Gast in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Unser Thema: Vererben mit Sinn und Verstand. Was passiert mit meinem Nachlass, wenn ich kein Testament verfasst habe, wenn es keinen letzten Willen gibt? Reicht es nicht auch, wenn ich einem meiner Kinder sehr detailliert sage, was ich möchte, was wie verteilt wird, sei es jetzt Schmuck, Immobilien oder Wertpapiere, Bilder, was immer ich mir gespart habe, was immer sich in meinem Besitz befindet?
Nun, wie gesagt, mündlich geäußerte Wünsche sind für die Erben völlig unverbindlich. Es kann sein, dass sie sich daran halten, sie müssen sich aber nicht daran halten. Hinzu kommt dann noch dazu, dass es steuerliche Probleme geben kann, weil mündlich geäußerte Wünsche auch für das Erbschaftssteuerfinanzamt unverbindlich sind. Also dieses nach dem Motto, es wird schon irgendwie gut gehen, das kann klappen, aber das kann auch einen Riesenschlamassel für die Familie hinterlassen.
Riesenschlamassel für die Familie, darauf werden wir nachher noch eingehen. Aber vielleicht kommen wir auch in Beantwortung der Hörerfragen darauf. Jetzt haben wir eine erste Hörerin. Sie haben uns aus dem Norden Deutschlands, nämlich aus Hannover, eingeladen. Frau Zanowski, bitte. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott.
Sie sind live auf Sendung.
Ich habe eine Frage und zwar ist Folgendes. Ich betreue einen Herrn, der wird jetzt 92 Jahre. Den habe ich also schon jahrelang zu Hause betreut und ihm geholfen, unterstützt und so weiter. Jetzt ist er ins Pflegeheim gekommen. Also er hat ein eigenes Haus und jetzt geht es eben auch ums Vererben. Das heißt, wie Dr. Steiner schon gesagt hat, man kann das Testament immer wieder ändern. Hat er auch gemacht. Er hatte erst seine Nichte eingesetzt. Mhm. Jetzt hat er sich überlegt, er wollte wieder eine andere Großnichte einsetzen. Und jetzt geht es darum, er lebt ja noch, er hat das Haus, das heißt, das Testament bezieht sich auf sein Ableben. Also er wird es ja vererben, wenn er nicht mehr lebt. Und jetzt kam er auf die Idee, nachdem ich alle Unterlagen für ihn geprüft habe und seine Konten durchgeguckt habe, also er hat mich dazu beauftragt, jetzt hat er sich überlegt, dass ich doch in der Zeit, in der er noch lebt, in das Haus einziehen soll. So, und jetzt ist für mich die Frage, ich bin ja nicht mit ihm verwandt, ich bin auch nicht im Testament bedacht. Was mache ich jetzt, beziehungsweise was kann er machen, dass wir das irgendwie regeln?
Also die erste Frage ist natürlich, der Herr hat ja schon ein gewisses Alter. Was bringt es Ihnen, wenn Sie jetzt mit wahrscheinlich ja auch relativ viel Aufwand einziehen und sobald er stirbt und wenn dann nichts geregelt ist, müssen Sie gleich wieder raus?
Ja.
Weil der Erbe wahrscheinlich sagt oder die Erbin, nein, das gefällt mir nicht. Also das ist eine Lösung, die halte ich für wenig durchdacht. Ja. Da bietet es sich beispielsweise an, dass der Herr sagt, du darfst da einziehen, Es wird so eine kleine Art Mietvertrag abgeschlossen und zudem ergänzt sich das durch ein Testament, worin ich festlege, das zu den Konditionen, auf die man sich verständigt, unentgeltlich, gegen Tragung der Nebenkosten oder was auch immer man bespricht, dass sie auch nach seinem Ableben dort weiterleben können. Denn sonst scheint mir das Ganze ja sinnlos zu sein, ein Hin- und Herziehen.
Ja.
Das muss man mit ihm besprechen. Ja. Da wäre es am sinnvollsten, wenn man gleich einen Notar beizieht, den örtlich zuständigen Notar. Der muss übrigens auch ins Pflegeheim kommen. Also der Notar ist nicht so, dass er sagen muss, wenn da jemand sich nicht gut bewegen kann, dann kommt er auch ins Pflegeheim, bespricht das dort, klärt auch zugleich die Geschäfts- und Testierfähigkeit. Die ist ja bei älteren Herrschaften oft auch ein gewisses Thema. Und dann setzt er eine rechtssichere Urkunde auf. Und wenn ich das richtig verstehe, hat der Herr ja den Wunsch, Ihnen was Gutes zu tun. Das finde ich auch sehr, sehr richtig. Und deswegen denkt er daran, dass Sie in dem Haus wohnen können, auf Zeit oder auf Dauer. Das muss man besprechen. Aber wenn, sollte doch zumindest eine gewisse Mindestzeit festgelegt werden, unabhängig von seinem Ableben, damit Sie nicht am Ende des Pech haben, Sie ziehen ein und so müssen bald schon wieder raus.
Genau. Also es war auch ein, wie Sie sagen, ein Mietvertrag im Gespräch. Aber wenn diese Enkel- oder Großenkeltochter da das erben soll, dann habe ich gesagt, darauf lasse ich mich natürlich nicht ein, weil sie mich dann oder den Mietvertrag kündigen kann, sodass ich dann wieder raus muss. Also ich werde
eben, aber das kann man durch eine entsprechende Urkunde ausschließen, okay, dass eben testamentarisch dieses Kündigungsrecht ausgeschlossen wird. Das bespricht der Notar mit Ihnen. Sie und der Herr müssen ihm nur sagen, was Sie wollen, und der setzt das Recht sicher auf. Da müssen Sie sich gar keine großen Gedanken machen, ob Mietvertrag oder was. Sie müssen ihm nur sagen, was gewollt ist, und dann macht er das.
Ja, okay. Ja, das ist ja schon mal eine gute Auskunft und ein guter Weg, den wir jetzt wahrscheinlich gehen können.
Aber wenn ich so salopp sagen darf, bitte nicht selber rummanscheln.
Nee.
Das gehört gescheit gemacht.
Ja, das kann ich auch gar nicht, weil das steht mir ja gar nicht zu. Das war ja jetzt nur sein Gedanke, den ich übernehmen musste. Und das habe ich ihm auch gesagt, ich muss erst Dinge klären. Also erstmal habe ich selber überlegt, ob ich da einziehen will, ob das für mich eine Option ist. Und das andere ist eben, dass das irgendwie über Notar geregelt werden muss.
Genau.
Das habe ich ihm schon so mitgeteilt und alles andere Details. Aber ich bin dankbar für den Hinweis, dass ich mich jetzt oder dass das jetzt alles der Notar machen muss.
Genau.
Da würde ich selber sowieso nichts machen können, weil ich ja auch gar nicht erbberechtigt
bin. Nein, da kann Ihnen auch später niemand einen Vorwurf machen, Sie hätten ihn da ungehörig beeinflusst oder ähnliches.
Genau.
Das ist dann alles ganz sauber.
Das habe ich ihm auch gesagt. Also bin ja schon viele Jahre mit ihm zusammen, aber ich bin keine Erbschleicherin. Also das möchte ich gleich mal vorwegschicken. Daran liegt mir gar nichts. Ne? Es geht nur jetzt erstmal, dass auch die Nebenkosten, die ja weiterlaufen, auch weil er noch im Pflegeheim ist, beziehungsweise die Kosten deswegen weiterlaufen. Und das wollen wir eben abfangen, oder will er. Das war so sein Gedanke. Es kam von ihm. Ne?
Vollkommen richtig.
Ja. Da sagen wir danke für diese wichtige Frage, denn das, denke ich, ist auch eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Dankeschön. Schöne Grüße nach Hannover.
Ja, danke. Vielen Dank für die gute Auskunft. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.
Damit dieses Verhältnis oder auch das, was ich als Erblasser gerne geregelt haben möchte, egal in welche Richtung es jetzt geht, ob es darum geht, wem überlasse ich jetzt auch vielleicht mein Haus, wem überlasse ich mein Auto, wem für eine Weile die Briefmarkensammlung. Es geht letztendlich bei der Testamentgestaltung darum, dass die Erben für die Erbengemeinschaft klar ist, was der letzte Wille des Erblassers ist. Was sind denn da so mögliche Streitpunkte in einer Erbengemeinschaft, an die ich vielleicht als Erblasser erstmal so gar nicht denke?
Das ist auch ein häufiges Problem. Und zwar, wenn ich beispielsweise Witwer bin und ich habe 3 Kinder, dann denke ich mir vielleicht, ach, wofür brauche ich ein Testament? Die gesetzliche Erbfolge sieht sowieso vor, dass jedes meiner Kinder Erbe zu einem Drittel wird. Richtig. Aber tue ich meinen Kindern nicht doch einen Liebesdienst, wenn ich zum Beispiel in einem Testament ihnen vorschreibe, wie das Erbe aufzuteilen ist, damit es da keinen Streit geben kann. Ganz bewusst vorschreibe und sage, die Tochter kriegt die Eigentumswohnung, der Sohn bekommt die Ferienwohnung, Geld bekommt die andere Tochter. Nur mal als Beispiel. Mhm. Das muss dann auch schon fachmännisch aufgesetzt werden. Aber damit sie sich eben nicht streiten. Ich hatte zum Beispiel den Fall, 3 erwachsene Akademiker haben sich aufs Messer gestritten um die Nutzung eines Ferienhauses in Frankreich. Jahrelang auch vor den dortigen Gerichten, weil nichts geregelt war. Oder dass man Benutzungsregelungen trifft, wenn es zum Beispiel um Ferienimmobilien geht. All diese Geschichten, natürlich kann es klappen, dass sich die Beteiligten einig werden. Wenn sie sich so gut verständigen, können die dann immer noch sagen, ach, wir verstehen uns so gut, der Papa hat zwar das und das geregelt, aber uns passt das und das besser. Das können sie ja dann machen. Aber sie haben sozusagen schon die Blaupause geliefert, an die sich jeder halten kann, und dann kann schon mal kein Streit entstehen.
Oftmals denken ja Menschen, ich habe ja gar nicht so viel zu vererben. Ich habe keine Immobilie, ich habe auch ansonsten nichts Wertvolles. Und dennoch gibt es dann Streitigkeiten. Vielleicht lassen Sie uns da auch noch mal darauf eingehen, was vielleicht manchmal nicht bedacht wird in Bezug auch auf Sparkonten.
Also das ist auch ein häufiges Missverständnis. Es ist nicht so, dass umso mehr gestritten wird, je höher der Nachlasswert ist. Oft geradezu im Gegenteil. Es wird oft, wenn nicht so viel da ist, umso erbitterter gestritten. Bei Konten ist die Aufteilung ja oft noch einfach. Einfach nach dem das Geld nach Quote aufteilen, nach Erbquoten. Aber Gegenstände bis hin zur Märklin-Eisenbahn, da habe ich schon Streit ohne Ende erlebt. Also da sollte man sich auch als Erblasser kurz mal an einem Wochenende vielleicht in der stillen Stunde hinsetzen, überlegen, wie sieht's denn aus, wenn ich mal nicht mehr bin? Wer meiner Erben hätte gern das und das? Wie kann ich das regeln, dass Streit vermieden wird?
Und manchmal ist es ja auch so, dass man gerne eine gemeinnützige Organisation vielleicht auch bedenken möchte, wie zum Beispiel auch Radio Horeb, Stichwort Testamentspende, oder auch mein Lieblingsverein, in dem ich jahrelang war. Bei mir in der Familie wäre es der Radsportverein vielleicht. Aber darüber sprechen wir gleich, denn erstmal nehmen wir jetzt die Frau Lenk mit in unser Gespräch hinein. Aus Bad Wörishofen haben Sie uns erreicht. Schön, ja. Die Lebenshilfe hier, Vererben mit Sinn und Verstand, unser Thema. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Steiner.
Grüß Gott, Frau Lenk.
Grüß Sie Gott. Und zwar habe ich ein Problem. Ich habe vor 20 Jahren für meine Eltern gestorben. Meine Mutti hat gar nichts gemacht. Aber mein Vater hat seinen Teil mir vererbt. Und das ist Elternhaus. Und nebendran hat meine Schwester gebaut, vor 30 Jahren. Und sie wohnt oben und unten. Wir haben ihr auch viel Zuschuss gegeben für ihr Bauen. Und dafür hat sie gesagt, ihr könnt dann unten wohnen, in dieser Dreizimmerwohnung. Ich bleibe oben. Aber jetzt ist, und ihr Sohn hat dann das Elternhaus, weil sie zu mir gesagt hat, gib's mir dein Teil vom Vater, da gebe ich es meinem Sohn und ihr könnt dann unten bleiben, bei mir im Haus. Und jetzt ist so, meine Schwester hat ein bisschen Demenz, jetzt hat er schon eine Frau und die ist jetzt in dieser Wohnung unten. Und jetzt können wir nicht mehr heim, wir müssen jetzt immer im Hotel übernachten oder halt im Gasthaus. Und ich habe jetzt auch gar keine Heimat mehr. Und jetzt, was mache ich?
Das ist genau einer der Fälle, Frau Lenk, die mich auch immer so bedrücken. Weil, Sie haben sicher unsere Sendung von Anfang an gehört.
Ja, ich kenne alles.
Es gibt eben so viele Fälle, wo man sich darauf verlässt, dass in der Familie dann das, was mündlich ausgemacht ist, auch eingehalten wird. Bei Ihnen schaut es leider so aus, dass offensichtlich nichts schriftlich festgehalten wurde, sondern alles nur mündlich.
Also und das habe ich dann beim Notar gemacht.
Aha, ja dann.
Ja, das habe ich beim Notar gemacht.
Sehr gut.
In Staufe. Also das habe ich dann schon nicht so. Nur
ja, dann haben Sie doch ein Recht, auf dem Sie, das ist natürlich ganz was anderes.
Ja.
Und da fällt mir fast der Stein vom Herzen, da hören Sie es jetzt richtig plumpsen. Dann haben Sie ja einen Anspruch auf diese Wohnung, wenn da ein notarielles Wohnrecht besteht. Mhm. Und dann können Sie sich mit breiter Brust hinstellen und können sagen, liebe Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr hier versucht, mich zu übergehen, dann poche ich auf dieser Notarurkunde. Und wenn es dann immer noch so ist, dann muss ich es leider am Anwalt übergeben, damit der das auch durchsetzt. Mhm. Klar, das ist dann auch eine schwierige Entscheidung, das ist mir vollkommen klar. Aber juristisch ist es ja dann so, dass sie Anspruch auf diese Wohnung haben, wenn da ein Wohnrecht eingeräumt ist. Also da haben sie juristisch alle Karten auf dem Tisch auf ihrer Seite.
Es ist halt zwar nur mündlich gemacht, nicht, weil meine Schwester das gesagt hat, aber geschrieben ist das schon, dass meine Schwester das vom Notar alles kriegt.
Ja, da sind wir jetzt natürlich am Hörertelefon überfordert, weil da muss ich natürlich die Unterlagen sehen. Sie haben jetzt einerseits gesagt notariell, andererseits mündlich. Das muss man prüfen. Da empfehle ich, dass Sie zu einem Fachanwalt gehen und das überprüfen lassen. Denn das sind jetzt ein bisschen widersprüchliche Angaben. Ist auch ganz verständlich. Das sind komplexe Urkunden. Bitte lassen Sie das prüfen. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Frau Lenk, auch für Sie alles Gute, schöne Grüße in das schöne Bad Wörishofen, der Heimat von Pfarrer Kneipp. Auf Wiederhören, alles Gute. In Hildesheim haben wir nun die nächste Hörerin am Apparat. Grüße Gott, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, ich grüße Gott. Ja, bin ich auf Sendung?
Ja, wir sind ganz Ohr.
Ja, grüß Gott, guten Morgen, Herr Dr. Steiner. Ich habe mal eine Frage, ich bin total alleinstehend. Mhm. Meine Eltern sind gestorben, meine Mutter vor 2 Jahren, mein Mann schon 1978, mein Sohn mit 1997, mit 22 Jahren. Und ich habe mein eigenes Haus hier gebaut und ich habe auch vor 2 Jahren das Haus meiner Eltern geerbt bekommen. Mhm. Und das habe ich ja alles noch und ich wohne auch hier in meinem Haus. Und so alt bin ich noch nicht, ich werde jetzt 73 und ich habe aber einen Neffen, der ist 37 Jahre alt, der ist mit 16 Jahren abgehauen, den haben meine Eltern auch großgezogen, mein Bruder ist ja auch schon gestorben. Und da wollte ich mal fragen, wo bleibe ich mal mit meinem Hab und Gut? Also dieser Neffe ist ein Aussteiger, der geht in die Suppenküche und schlägt sich so durch und mit dem kann man auch nicht reden. Ich kann ihm nicht mehr helfen und ich weiß nicht, wo ich mit meinem Erbe bleiben soll.
Also da haben wir einen ganz typischen Fall bei Ihnen, wo man sagt, okay, die gesetzliche Erbfolge ist nicht das Passende. Denn die würde Richtig. Ja vorsehen, dass ja. Ihr nächster Verwandter, das ist offensichtlich der Neffe,
ja.
alles mhm. erbt, wenn sie versterben sollten.
Ja.
Und da muss man ja leider befürchten, dass der das mehr oder minder auch durchbringt bei dem,
ja,
bei der
das,
Vita,
das schafft er
die,
gar nicht.
Die Sie mhm. da schildern und dass mhm. er damit überfordert ist.
Ja.
Das heißt,
ja.
in Ihrem Fall ist ein Testament ganz, ganz wichtig. Unter 2 Gesichtspunkten. Zum einen, falls Sie für den Neffen Vorsorge treffen wollen, dass Sie sagen, der soll peu à peu, damit es nicht durchbringt, was ausgezahlt bekommen, könnten Sie zum Beispiel Testamentsvollstreckung anordnen, sodass ein Testamentsvollstrecker das auszahlt. Und das Zweite, wahrscheinlich werden Sie auch daran denken, ob Sie mit Ihrem Erbe nach Ihrem Tod, was halt immer dann noch übrig sein mag, wir wissen ja nicht, ob Sie nicht im Alter doch einiges auch verbrauchen, was ja vollkommen legitim ist, dass Sie da eine gemeinnützige Organisation oder mehrere gemeinnützige Organisationen bedenken. In einem Testament eben Organisationen, die Ihnen am Herzen liegen. Und das ist auch steuerfrei, das ist ja auch immer wichtig. Da kommt alles bei den gemeinnützigen Organisationen an. Und ich glaube, so eine Mixtur vielleicht eines solchen Testaments, wo Sie vielleicht für Ihren Neffen eine gewisse Vorsorge treffen und zudem gemeinnützige Organisationen bedenken, wäre wahrscheinlich etwas, wo Sie gut schlafen können, wenn Sie das mal geregelt haben, wenn das fachmännisch aufgesetzt ist. Und sagen, okay, mehr kann ich nicht tun.
Ich komme gleich wieder zu Ihnen, liebe Hörerin. Doch lassen Sie mich an den Dr. Steiner vorher noch eine Frage stellen, nämlich nach dem Pflichtteil. Nämlich, ich kann niemanden zu 100% enterben. Es gibt immer einen Pflichtteil. Wie hoch wäre
das
der im Fall des Neffen?
In dem Fall nicht richtig. Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Und im Fall von Ihnen, liebe Hörerin aus Hildesheim, ist es zum Beispiel so, es gibt bei Ihnen keine Pflichtteilsberechtigten. Sie können machen, was Sie wollen. Also Sie können auch Ihren Neffen auf Null setzen und alles für gemeinnützige Organisationen vorsehen. Denn ein Pflichtteil hat nur folgender Personenkreis, wenn er im Testament übergangen wird. Der Ehegatte, bei Kinderlosen die Eltern, ihre Eltern sind aber schon verstorben, und Abkömmlinge. Also wenn Ihr Sohn zum Beispiel einen Enkel hinterlassen hätte, dann hätte der einen Pflichtteilsanspruch. Aber bei Ihnen gibt es Die Eltern sind verstorben, der Ehegatte ist leider auch schon verstorben, der Sohn ist leider auch schon verstorben. Das heißt, es gibt bei ihnen keine Pflichtteilsberechtigten und deswegen können sie ganz frei entscheiden, was nach ihrem Ableben einmal mit ihrem Hab und Gut passieren soll. Ganz frei.
Aber jetzt die gemeinnützige Organisation, wen könnte ich da alles, ich bin so ein bisschen schwerfällig im Denken.
Ja, da sind wir natürlich ein bisschen nicht ganz objektiv, weil wir natürlich hier alle begeisterte Radio Horebler sind und von diesem Projekt so begeistert sind und natürlich sagen, also wenn Sie auch an Radio Horeb denken wollen, freuen wir uns, aber auch da sind Sie vollkommen frei. Und ich empfehle da immer, sich mal Gedanken zu machen vor Ort. Gibt es schöne Initiativen vor Ort? Was liegt mir am Herzen? Liegt mir der Tierschutz am Herzen? Liegt mir der Kinderschutz am Herzen? Liegt mir zum Beispiel Kranke, Umweltschutz am Herzen? Ja. Dass man sich da mal Gedanken macht und dann, und auch da ist es zum Beispiel so, die Fachanwälte für Erbrecht, die Notare können Ihnen auch Tipps geben von Organisationen, wo man sagen muss, die sind sehr in Ordnung. Oder wenn Sie zum Beispiel sagen, also mir liegt zum Beispiel auch Blindenmission, Christoffel Blindenmission, Bayerischer Blindenbund sehr am Herzen. Aber wie gesagt, und wenn Radio Horeb dabei ist, freuen wir uns auch ganz gerne.
Genau, Radio Horeb zu 100%
aber es ist ganz schwierig. Es ist ganz schwierig, darüber nachzudenken. Ich denke schon 2 Jahre und länger
darüber nach. Aber liebe Hörerin, da ist Folgendes wieder ganz wichtig. Schauen Sie her, wir wissen ja nie, wann einen das Schicksal trifft.
Richtig.
Es ist doch viel besser, jetzt ein Testament zu errichten. Und Sie werden nie, es gibt tausende gute Zwecke auf der Welt, Sie werden nie alle abdecken können. Das heißt, bitte errichten Sie doch jetzt mein Testament mit den Zwecken, die Ihnen am Herzen liegen. Ändern können Sie es immer noch. Aber Sie werden, wenn Sie so rangehen, dass Sie sagen, ja, ich kann mich nicht entscheiden, dann werden Sie sich nie entscheiden. Und dann wird einmal die gesetzliche Erbfolge eintreten. Und dann haben Sie von Todes wegen gar nichts Gutes getan. Und das ist eigentlich schade. Ja, und deswegen zermartern Sie sich nicht so.
Und gerne nochmal angenommen, die Hörerin würde jetzt nichts verfügen, auch ihren Neffen nicht einsetzen, würde das Vermögen der Staat bekommen. Und
nein, der Neffe bekäme es. Also wenn kein Testament da ist, tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Da wären gesetzliche Erben. Der Mann, den gibt es nicht mehr, der Sohn, den gibt es nicht. Dann kommen die Eltern, die gibt es nicht mehr. Dann kommen die Abkömmlinge der Eltern und da kommt dann der Neffe zum Zuge.
Aber der Neffe hat keinen Pflichtteilsanspruch. Hat jetzt habe ich es verstanden.
Wenn kein Testament da ist, kriegt er automatisch 100%. Ja. Das heißt, wenn Ihnen gestern der berühmte Dachziegel auf den Kopf gefallen wäre, Gott bewahre, dann hätte der Neffe alles geerbt. Das ist etwas, was Sie nicht wollen. Und deswegen appelliere ich, und ich kann Sie so gut verstehen. Ich kann Sie so gut verstehen, weil ich so viele Herrschaften kenne, die dieses Problem haben. Aber deswegen mein Appell, schauen Sie, besser irgendein guter Zweck als gar keiner.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen, alles Gute, Weisheit, dass Sie Ihr Erbe, wo ja auch Menschen dafür gearbeitet haben, dass Sie das einfach gut mit dieser Verantwortung umgehen können. Alles Gute für Sie, Gottes Kraft und Segen. Vererben mit Sinn und Verstand, die Lebenshilfe auf Radio Horeb. Das Testament steht heute im Fokus unserer Sendung. Fachanwalt für Erbrecht, einer der besten Deutschlands, ist bei uns auf Sendung, bekannt Ihnen auch schon vielleicht vom Erbrechtstelefon, das wir zweimal monatlich geschaltet haben. Dr. Anton Steiner ist mein Gast. Wir sprechen gleich weiter in der Lebenshilfe auch mit Ihnen, liebe Zuhörer. Sie können anrufen, die Nummer, das ist die 089-517-008-008. Ab sofort hören Sie, wenn Sie das erste Mal anrufen, eine Bandansage. Diese weist auf die Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb hin. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen. Es entstehen keine Kosten. Und dann werden Sie durchgeschaltet in die Regie. Josefa von Stauffenberg nimmt Ihre Anrufe entgegen. Die Nummer 089-517-008-008. Damit Ihr letzter Wille auch Wirklichkeit wird, das Testament, unser Thema. Gleich geht's weiter. Musik. Heute geht es um den letzten Willen hier auf Radio Horeb. Fachanwalt für Erbrecht Dr. Anton Steiner ist mein Gast und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben Sie eingeladen anzurufen 089 517 008 008. Die Leitungen sind gefüllt. Wir machen gleich weiter mit den Hörerfragen aus Baden-Württemberg. Boxberg ist der Ort. Monika Ort, dort sind Sie am Telefon. Guten Morgen.
Aber meine Probleme und da eine Frage.
Ja.
Und zwar, ich bin in der zweiten Ehe verheiratet und mein Mann hat einen Sohn aus der ersten Ehe, dem natürlich ein Pflichtteil zusteht. Jetzt ist es so, rechnet man das Passiva gegen Aktiva auf. Und zwar meinen Lohnausfall. Mein Mann ist an einem bösartigen Krebs gestorben. Ich habe ihn 3 Jahre zu Hause hier rundum gepflegt. Also bei damals Pflegestufe 3, heute wäre es die 5. 24 Stunden rund um die Uhr, auch mit Nachtdiensten, die ich privat bezahlt habe. Ich habe einen Lohnausfall über 3 Jahre.
Aber ich glaube, wir haben schon verstanden, dass Sie der Meinung sind, dass Sie jetzt zum Schluss also ganz sehr für Ihren Mann da waren. Was ist jetzt Ihre konkrete Frage in Bezug auf den Sohn aus der ersten Ehe von Ihrem verstorbenen Ehemann, Frau Ort?
Genau, rechnet man das Passiva gegen das Aktiva auf, bleibt nichts übrig, nichts. Ich habe aber eine Lebensversicherung von meinem Mann ausbezahlt bekommen und ich habe dem Sohn mehr wie die Hälfte davon überwiesen. Und er nimmt das Geld und kämpft jetzt gegen mich. Illegalerweise besorgt er sich Daten über Datenschutz.
Ah, und darum geht es. Ist jetzt eine Erbstreitigkeit entstanden,
ja,
weil der Sohn... Gut. Herr Dr. Steiner, können Sie sich schon ein Bild machen und so einen ersten Eindruck schildern an die Hörerin?
Also wenn ich es richtig verstanden habe, vor Ort ist Ihr Herr Gemahl verstorben.
Ja.
Und er hat ein Testament hinterlassen, in dem er Sie zur Alleinerbin bestimmt hat.
Richtig? Genau, das Berliner Testament.
Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, weil das ist schon mal die beste Absicherung überhaupt. Und jetzt kommt der Sohn aus erster Ehe und macht seinen Pflichtteilsanspruch geltend.
Ja.
Richtig. Okay, da haben Sie ihm schon einen Teil ausbezahlt, die Lebensversicherung, einen Teil, aber das reicht ihm nicht. Und
genau. Jetzt
ist dann zu prüfen die Höhe dieses Pflichtteilsanspruchs. Dem Grunde nach hat er den Pflichtteilsanspruch, das ist klar, jetzt geht es nur noch um die Höhe. Und wie Sie zu Recht sagen, Aktiva minus Passiva, der Pflichtteil berechnet sich aus dem Wert des reinen Nachlasses. Also der Nachlass wird bestimmt, indem die Aktiva des Nachlasses ermittelt werden und die Passiva ebenso und davon abgezogen werden.
Vielleicht, dass Sie das für die Hörer noch mal verständiger machen. Was sind in dem Fall die Aktiva, was sind die Passiva?
Genau, also Aktiva, wenn zum Beispiel ein Nachlass besteht aus einer Immobilie für 200.000 Euro, aus Geld von 100.000 Euro, dann haben wir 300.000 Euro Aktiva. Wenn noch 20.000 Euro Steuerschulden bestehen, 20.000 Euro Beerdigungskosten, haben wir 40.000 Euro Passiva. Und der Pflichtteil ermittelt sich dann aus der Differenz von Aktiva zu Passiva, also in meinem Beispiel 260.000 Euro. Ihr Punkt ist jetzt der, ob Sie die Pflegeleistung, die Sie für Ihren Mann erbracht haben und vor allem den Lohnausfall, den Sie dabei hatten, ob Sie das als Passiva ansetzen können. Und da muss ich leider sagen, für den Lohnausfall gibt es leider keinen Abzug. Sie sollten dennoch, weil es viele andere Abzugsposten gibt, die wir jetzt nicht hier im Einzelnen durchgehen können, einen Anwalt mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen beauftragen, auch weil sich die Frage stellt, inwieweit der Sohn sich die Auszahlung der Lebensversicherung anrechnen lassen muss. Da wird es schon etwas komplizierter, das kann ich auch am Telefon hier nicht klären, aber Sie sollten auf jeden Fall einen Fachanwalt für Erbrecht beauftragen. Aber leider Gottes, eines kann ich jetzt schon sagen, für den Lohnausfall gibt es leider keine Passivposition. Leider.
Moment, Frau Ort. So, jetzt haben wir Sie wieder, Frau Ort. Bitte.
Die Komplementärmedizin, die bezahlt wurde, die ärztlichen Liquidationen, das hat ja die Krankenkasse gar nicht übernommen. Da habe ich auch einen Ordner von über 47.000
Euro. Das ist genau der Grund, warum ich sage, das muss man Punkt für Punkt durchgehen mit einem Fachanwalt, weil das sind zum Beispiel Passiva. Soweit es die Krankenkasse nicht trägt, das ist zum Beispiel abzuziehen. Und da gibt es noch viele andere Punkte, wo Sie vollkommen zu Recht, Sie haben schon so das richtige Gespür, das merke ich schon, das richtige Gespür, wo man die Punkte durchgeht, aber das muss eben Punkt für Punkt geprüft werden, auch mit der Rechtsprechung verglichen werden, ist abzugsfähig, ist nicht abzugsfähig.
Und Was mir dazu einfällt, manchmal ist es so, dass Kinder, also so der Sohn aus erster Ehe, man kann das manchmal gar nicht erfassen, was vielleicht an Kosten auch entstanden ist. Und da ist es einfach gut, wenn das sachlich aufgezeigt wird, dass eine Rechnung gemacht wird, wo eine Summe unten drunter steht und dann auch noch aufgezeigt wird, was sind die Aktiva minus eben der Passiva an, ich würde sagen, was ist das Guthaben sozusagen, was sind Ausgaben gewesen, auch vielleicht indirekte Ausgaben, und dass das dann wohl leider in Ihrem Fall wohl mit einem Anwalt geklärt werden muss.
Und völlig richtig, Frau Böhler, trägt oft auch zur Entspannung bei. Selbst wenn dieser Lohnausfall nicht abzugsfähig ist, dass man das auch mal aufzeigt und sagt, schau mal her, es ist nicht so, dass ich hier nur die Rosinen bekommen habe, sondern ich habe hier wirklich viel in diese Ehe und Pflege investiert.
Und das wünschen wir Ihnen. Da wünschen wir Ihnen jetzt eine Klarheit und eine Weisheit, dass Sie mit dem Sohn, auch mit seinen Emotionen, einfach damit gut zurechtkommen. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Herzliche Grüße nach Boxberg an die Frau Ort. Danke für Ihren Anruf vor Ort. In Köln, da ist jetzt Rosa Boni am Telefon. Frau Boni, guten Morgen. Willkommen in der Lebenshilfe hier auf Radio Horeb. Leben mit Gott.
Ja, guten Morgen, ich grüße Sie alle herzlich. So, ich habe Folgendes an den Rechtsanwalten zu fragen, Herr Steiner. Also ich habe meiner Nichte Geld geliehen. Sie hat ein Haus gebaut, schon vor 9 Jahren. Oh, jetzt schon 10. Und die wollten es mir zurückgeben in 5 Jahren. Gut, ich habe gedacht, ja, kann vielleicht nicht, das gelassen, war mündlich alles. Und die, jetzt will die mir das Geld nicht mehr zurückgeben. Und die suchen sich irgendwelche Gründe, dass die, also brauchen mehr als ich oder irgendwas, egal. Aber jedenfalls nicht, ich kann das Geld nicht zurückbekommen. Ich habe nichts, wie gesagt, Schriftliches, aber Zeugen sind mündlich. So, jetzt habe ich gedacht, ich habe noch eine andere Nichte, mit der bin ich in Verbindung. Die tut auch ganz wirklich so für mich. Und ich bin jetzt auch schon 80, bin alleinstehend. Ich habe keine Familie, die Mama verstorben, keine Kinder, kein Mann, nichts. Da wollte ich auch gleich noch fragen, ob da jemand Anspruch hätte. Aber nicht, dann habe ich Kinder von den Geschwistern, Bruder und Schwester. Schwester lebt nicht mehr, die Bruder. Und das Kind von der Schwester, mit der bin ich in guter Verbindung. So. Und der habe ich dann ein Testament geschrieben, also alles vererbt, was in der Wohnung ist. Und dann, wenn, was bleibt von Geld, ich habe nicht viel Geld, ich lebe davon. Aber wenn, dann auch das. Und dann habe ich da reingeschrieben, dass, ob ich jetzt das machen darf, ob es jetzt geht, habe ich reingeschrieben, dass ich ihr vererbe dieses Geld, was mir die andere nicht schuldig ist und nicht zurückgegeben hat. So, da bin ich jetzt, da denke ich mal, ist das jetzt, geht das so? Also ich habe reingeschrieben, ich vererbe ihr noch diese 1.000, also sind jetzt 10.000 und dann noch was, was jene Nichte mir noch schuldig geblieben ist. Wie sieht das jetzt aus? Kann das so sein oder ist das nicht gültig?
Doch, das ist schon gültig. Auch Forderungen können vererbt werden. So wie Sie mir das schildern, haben wir hier eine bestrittene Darlehensforderung. Da ist immer die Frage, ob der Nachweis gelingt, dass Sie das Geld ausgehändigt haben, dass das ein Darlehen war. Die anderen werden vielleicht behaupten, es ist eine Schenkung. Also das kann natürlich streitig sein, aber auch streitige Forderungen können vererbt werden. Ein Problem könnte sein, dass Sie die Forderung wohl schon fällig gestellt haben, indem Sie das Geld zurückverlangt haben. Dann beginnt eine Verjährungsfrist zu laufen. Die Verjährung kann dann auch der anderen Nichte entgegengehalten werden, wenn sie das mal geerbt hat, diese Forderung.
Wie lange wäre die
Verjährung? 3 Jahre leider nur. Also das Ganze ist schon komplex, und wenn Sie die Forderung nicht abschreiben wollen, dann sollten Sie einen Anwalt beauftragen, der zumindest prüft, dass die Verjährung unterbrochen wird. Denn sonst laufen Sie in die Verjährung rein und dann ist die Forderung endgültig wertlos. Mhm. Also um es auf den Punkt zu bringen, Forderung kann vererbt werden, aber man muss immer aufpassen, dass Forderungen nicht verjähren.
Und was ich vielleicht auch bedenken muss, daran habe ich als erstes gedacht, dass dann die beiden Nichten dann auch vielleicht in eine Streitigkeit kommen, an die Sie vielleicht vorher gar nicht gedacht haben. Frau Boni, ist Ihnen mit dieser Antwort ein Stück geholfen?
Ja, natürlich. Ich habe jetzt mal an die Verehrung gedacht. Ich habe ja keine Frist jetzt gesagt. Die wollte mir nach 5 Jahren, denke ich, okay. Aber das ist jetzt wahrscheinlich gesetzlich, gibt es irgendwelche Verehrung, ob ich was gesagt hatte oder nicht.
Richtig. Sobald ich eine Darlehensforderung fällig gestellt habe, beginnt die Verjährung zu laufen. Mhm. Und wenn ich dann nicht gerichtliche Schritte unternehme oder einen Verjährungsverzicht vereinbare, dann verjährt diese Forderung und kann dann nicht mehr geltend gemacht werden. Sie kann dann von Ihnen nicht mehr geltend gemacht werden, aber auch von der Nichte nicht mehr geltend gemacht werden. Ich kann verstehen, dass Sie sagen, will ich mir das antun? Aber ich muss Sie natürlich hier darauf hinweisen, dass dieses Problem besteht. Und wenn Sie das Problem anpacken wollen, dann werden Sie einen Anwalt brauchen.
Okay, Anwalt. Und mit der Verjährungsverzicht, das wird auch beim Anwalt gemacht?
Der würde sich dann darum kümmern.
Und das andere, jetzt können die anderen Nichten überhaupt da, weil ich jetzt keinen habe, können die anderen, also von mir, Familie, nicht gar nicht, können die Nichten jetzt, die Kinder von den Geschwistern, können die überhaupt auch Anspruch haben und mit der meiner Nichte dort streiten oder wie? Oder haben die überhaupt Anspruch auf das, was ich jetzt habe oder nicht, wenn ich das Testament so geschrieben habe, fertig? Können die nicht mehr anfechten, ne?
Nein, also wenn das ein gültiges Testament ist, in dem Sie die andere Nichte eingesetzt haben, dann stellt sich natürlich die Frage, wird dieses Testament auch mal aufgefunden? Denn das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für alle Hörer. Das beste Testament nutzt nichts, wenn es nicht gefunden wird. Also Sie sollten das Testament beispielsweise in die amtliche Hinterlegung geben, damit es gefunden wird, oder hier der anderen Nichte geben, damit die das schon in Händen hat. Denn sonst kann mit dem Testament ja nichts angefangen werden, wenn es nicht gefunden wird. Also Auffindbarkeit des Testaments muss geklärt werden. Und dann ist alles gut. Wenn das ein formwirksames Testament ist, ist dann alles gut. Die Nichte hat ja auch keinen Pflichtteilsanspruch. Wir haben es vorhin schon besprochen. Neffen, Nichten haben nie einen Pflichtteilsanspruch. Also da können Sie zu 100% die andere Nichte einsetzen.
Dann auch Ihnen viel Weisheit bei der Gestaltung Ihres Testamentes und auch bei der Weitergabe und in dem Fall auch bei der Weitergabe eines Darlehens, also von Forderungen, die noch ausstehen. Danke für diese interessante und wichtige Frage. Frau Bock, mit Ihnen möchten wir als nächstes sprechen aus dem hessischen Gießen. Rufen Sie uns an. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, hier ist Frau Bock aus Gießen. Ich habe mal eine Frage und zwar, ich bin nicht verheiratet, habe meine Eigentumswohnung verkauft, habe zwei Brüder, die jeweils etwas jünger sind, haben aber zwar verheiratet, keine Kinder. Bin ich verpflichtet, denen einen Erbteil auszuzahlen?
Nein. Also es ist auch hier wieder so, wenn Sie kein Testament errichten, ich gehe mal davon aus, Ihre Eltern sind schon verstorben. So wie
Sie sind schon verstorben. Ich wollte dann mal sagen, halt Radio Horeb Kirche in Not, so in der Richtung.
Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber auch dafür darf es eines wirksamen Testaments, damit eine solche Testamentsspende in Kraft treten kann nach Ihrem Tod. Wenn Sie kein Testament errichten, erben Ihre beiden Brüder alles. Mhm. Aber Sie können in einem Testament vollkommen frei verfügen, denn auch hier gilt wieder, auch Geschwister haben nie einen Pflichtteilsanspruch. Das heißt, zwar, wenn kein Testament da ist, erben sie. Wenn aber ein Testament da ist, in dem sie anderes verfügen, dann müssen die das Testament akzeptieren und können keinen Pflichtteil verlangen. Sie können über 100% ihres Vermögens völlig frei verfügen. Zugunsten
muss ich
beispielsweise
das
von notariell
machen oder kann ich das auch privat machen?
Das können Sie auch privat schriftlich von eigener Hand von A bis Z niedergeschrieben und unterschrieben, formgültig machen. Da auch wieder ganz wichtig, bitte dieses Testament so aufbewahren, dass es auch gefunden wird. Mhm. Denn wenn Sie versterben sollten, das Testament liegt irgendwo bei Ihren Unterlagen, wer weiß, ob es gefunden wird, sollen auch mal Testamente wegkommen. Deswegen ein ganz wichtiger Hinweis, beim zuständigen Amtsgericht in die Hinterlegung geben, da gibt es eine Hinterlegungsstelle, kostet einmalig 90 Euro, dann kann gar nichts passieren.
Amtliche oder wenn Hinterlegung. Ich bin jetzt hier im Altersheim, habe meine Eigentumswohnung ja verkauft und wenn ich da eins hinterlege, reicht das auch?
Wenn das Altersheim das akzeptiert, wenn die das machen?
Dann ja. Gut, dann weiß ich erst schon mal weiter.
Wunderbar.
Weil das war jetzt meine Frage mit den Brüdern, ob ich da was geben muss.
Nein, müssen Sie nicht, aber wie gesagt, Sie müssen auch aktiv werden, weil wenn Sie kein Testament errichten, dann erben die alles.
Ja, dann ist klar. Gell? Gut, herzlichen Dank, Herr
Gerne.
Dr. Steiner. Ja, wiederhören.
Auf Wiederhören, danke auch für Ihre Frage. Frau Bock aus Gießen war das.
Vielleicht darf ich noch kurz was anschließen, was auch viele Hörer oft beschäftigt. Viele denken immer so in Entweder-Oder-Kategorien. Es ist ja nicht so, dass man die Verwandtschaft komplett enterben muss. Man kann ja da auch Mischlösungen finden, beispielsweise in dem Fall unserer Hörerin, jeder Bruder bekommt 20.000 Euro, das ist der Freibetrag, das ist dann noch dazu steuerfrei. Der Rest geht an gemeinnützige Organisationen, hier wurde Radio Horeb genannt, hier wurde Kirche in Not genannt und die bekommen sie auch steuerfrei, sodass dann kein einziger Euro an das Finanzamt geht.
Jetzt machen wir weiter. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu sprechen. Besser gesagt, Sie haben die Gelegenheit, mit dem Fachanwalt für Erbrecht Dr. Anton Steiner zu sprechen. Vererben mit Sinn und Verstand. Wir sprechen über die Testamentgestaltung. Ein Testament, das immer handschriftlich sein sollte oder eben von einem Notar. Dann ist es natürlich Maschine geschrieben, es muss aber dann beglaubigt und beurkundet sein. Natürlich unterschrieben von Ihnen als Erblasser, wird aber ein Testament handschriftlich verfasst, muss es von A bis Z handschriftlich sein, muss oder sollte auch so hinterlegt werden, dass es gefunden wird, weil es ein Testament, das nicht gefunden wird, zu spät gefunden wird oder in die falsche Hände gerät, das ist so, als wenn Sie gar kein Testament haben. Und Sie plädieren dafür, dass ein Testament eben beim Gericht hinterlegt wird. Welches Gericht ist denn dafür zuständig?
Das örtliche Amtsgericht, also in München zum Beispiel das Amtsgericht München hier in der Maxburgstraße. Da gibt es eine Hinterlegungsstelle, man kann dort anrufen oder man kann im Internet nachschauen, weil bei größeren Gerichten gibt es ja mehrere Gerichtsgebäude in den Großstädten, wo man da hin muss. Dort geht man hin, nimmt den Personalausweis oder Pass mit, natürlich das Testament, und gibt es dort in die Hinterlegung.
Und das kostet Gebühren und da
einmalig 90 Euro.
Genau, also unter 100 Euro kostet das.
Übrigens einer der schönen Fälle, wo man was billiger geworden ist. Vor einigen Jahren war das noch deutlich teurer, weil da hing es vom Vermögen dessen ab, der etwas hinterlegt hat. Da konnte es viel teurer sein. Aber jetzt gibt es eine Pauschalgebühr in dieser Höhe.
Gut, danke schön.
Muss man unseren Staat auch mal loben.
Das machen wir jetzt. Danke für die Senkung der Gebühren für die Hinterlegung eines Testaments, das nicht mehr von der Höhe des Erbnachlasses, des Nachlasses abhängt, sondern eine Pauschalgebühr von um die 90 Euro ist. Frau Winkler, guten Morgen. Aus Schlie rufen Sie an, Raum Ravensburg.
Ja, guten Morgen, ja. Kann ich sprechen?
Gerne.
Ja, ich habe ganz kurze Frage. Wir haben nur einen Sohn und haben auch ein Testament schon. Und er ist auch, hat die Vorsorgevollmacht von uns. Und jetzt wollte ich nur fragen, ob man beim Nachlass erwähnen muss, extra noch, dass er der Erbe Zugriff auf Passwörter hat und dass er der Erbe auf digitale Daten zugreifen darf.
Oh, das ist sehr weit gedacht. Wunderbar, ja.
Eine super Frage, die sich natürlich immer mehr stellt, weil mittlerweile ja durch alle Alterskategorien hindurch wir in dieser digitalen Welt leben. Das Ganze ist in der Tat gar nicht so einfach. Der Erbe ist zwar Gesamtrechtsnachfolger, aber ohne Passwörter gibt es große praktische Probleme mit den sogenannten Providern. Deswegen sollte man mit dem Erben drüber sprechen, wo die Passwörter sicher verwahrt sind, wie er da rankommen kann, dann tut er sich viel, viel leichter.
Ja,
streng genommen juristisch ist es so, der Erbe ist Gesamtrechtsnachfolger. Das heißt, er tritt auch in das Vertragsverhältnis mit den Servicedienstleistern ein, hat dort auch Anspruch auf Vergabe neuer Passwörter etc., wenn er die alten nicht mehr kennt.
Ja.
Aber in der Praxis ist natürlich viel leichter, wenn er die Passwörter hat. Deswegen an einem sicheren Ort die Passwörter verwahren und dem den Erben darüber informieren, damit er rankommt, dann tut er sich viel leichter.
Und, also wunderbar. Auch die digitalen Daten, Zugriff auch auf die digitalen Daten, wo auf dem Computer sind.
Genau, dass man ihm informiert, wie er da rankommt, wie ist der Computer beispielsweise geschützt etc., dann tut er sich natürlich viel, viel leichter.
Genau, und ein Anbieter, also jemand, mit dem ich auch einen Vertrag habe, der nur rein digital abgeschlossen wurde, kann jetzt nicht sagen, Sie sind nicht mein Vertragsnehmer, aber in dem Moment, wo ich erbe, steige ich in den Vertrag ein und kann mich natürlich auch mit den Passwörtern, die da sind, einloggen und kann sagen, ich bin nicht, wie zum Beispiel jetzt Frau Winkler, ich bin nicht das Ehepaar Winkler, ich bin der Sohn, aber ich steige ein, weil die Eltern sind verstorben oder die Mutter ist verstorben, der Vater oder umgekehrt möchte sich mit den Dingen nicht beschäftigen und ich übernehme das jetzt.
Richtig, das ist viel einfacher, als wenn man sich dann mit, was weiß ich, San Francisco, Los Angeles oder wo oft die sitzen, auseinandersetzen muss. Und die sagen dann, wir wollen den Beschluss von einem kalifornischen Bezirksgericht sehen.
Gut, das ist, war jetzt auch für mich interessante Frage. Danke, Frau Winkler. Auch für Sie Kraft und Segen. Ein Herr aus Berlin ruft uns jetzt an. Das freut mich, dass wir noch zuletzt einen Herrn in die Runde begrüßen dürfen. Herr Baginski, guten Morgen.
Guten Morgen. Entschuldigung, hier ist Baginski. Genau die Frage, um kurz zu fassen. Ich war verheiratet, hatte ein Haus in Westdeutschland und einmal in Spanien eine Wohnung. Die ging zu Ende, sämtliche Schulden so bezahlt. Nach 10 Jahren wurde nichts geregelt. Und dann nach 10 Jahren, danach zweite Ehe, da habe ich was geregelt, sie Haus in Spanien, die Wohnung in Spanien. Und es wurde auch da, in Deutschland wurde alles geregelt, aber in Spanien nicht. Da sind wir immer noch beide Eigentümer. Und ja, was auf mich zukommen könnte oder wäre das sinnvoll oder etwas jetzt zu unternehmen oder zumindest oder alles so lassen, wie es ist, weil ich weiß nicht, ja, aus der Ehe ist noch ein Sohn, steht noch ein Sohn und zwei Enkelkinder. Was soll ich machen? Und die Beziehung,
vielleicht, dass wir das noch besser verstehen.
Ja, die Kinder Beziehung sind auch nicht so optimal. Und ja, und er hat dann schon einen Kampf. Was macht man? Was macht man? Was soll zukommen würde? Ich nehme wie könnte man verfahren?
Herr Baginski, jetzt kenne ich den Herrn Dr. Steiner schon. Er wird Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, die auch für mich als Zuhörer und auch für die Zuhörer das ein bisschen noch klarer machen.
Mhm. Habe ich es richtig verstanden? Mit Ihrer Ex-Frau zusammen gehört Ihnen eine Wohnung in Spanien?
Eine Wohnung in Spanien und genau. Und, und alles in Deutschland ist das Haus geregelt.
Ist klar. Und das, was Ihnen jetzt, genau. Und das, was Sie drückt, ist die Ferienimmobilie in Spanien, die Ihnen und Ihrer Ex-Frau zusammen gehört. Das ist eigentlich kein anderes Problem, als wenn es eine Immobilie in Deutschland wäre.
Mhm. Und dann gibt es noch ein Kind, das habe ich auch gehört.
Genau. Und dann zwei Enkelkinder und dann, wie soll man verfahren? Weil ich habe das Gefühl, nicht angenommen zu werden, also oder nicht angenommen zu sein und dann ist irgendwo so eine Mauer dazwischen.
Und das Kind, verstehe ich es auch richtig, ist aus erster Ehe.
Ist aus erster Ehe, genau.
Mhm. Okay. Und wer würde jetzt Ihre zweite Ehefrau, mit der Sie zusammen die Immobilie haben?
Die ist auch wieder geschieden in der Zwischenzeit.
Ja, ja.
Die zweite ist auch geschieden.
Genau, aber mit dieser zweiten Ehefrau zusammen haben Sie die Wohnung?
Nichts, das alles geregelt oder wurde geregelt vor 10 Jahren.
Jetzt muss ich nochmal fragen, mit welcher der Ex-Ehefrauen haben Sie die Wohnung in Spanien?
Mit der ersten.
Frau Böhler hat schon viel schneller, da sehen Sie, Frauen haben viel bessere Intuition.
Dann
hat schon viel schneller kapiert.
Mit der zweiten Ehe habe ich alles geregelt.
Die hat mir das schon signalisiert, dass das die erste Ehe ist. Ja, da würde ja dann das Kind aus erster Ehe Erbe werden nach ihrer geschiedenen Ehefrau und wäre dann der neue Partner in dieser Eigentümergemeinschaft. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlimm, oder?
So, beide sind solo.
Beide Kinder sind solo?
Ja. Ich meine, die Kinder sind Enkelkinder 4 und 6.
Ach so, die Enkelkinder.
Ob man denen das vermachen sollte.
Ach so, Sie überlegen jetzt, ob Sie da schon etwas in der Richtung regeln mit der Immobilie in Spanien.
Ja, ich bin chronisch krank und keine Ahnung, dann ist so.
Also Sie wollen sich eher trennen von dieser Hälfte?
Nee, ich war sehr drin. Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Oder es nur ein Miesrecht an Ding oder ganz weg oder so lassen, wie es ist. Dann hat keiner was davon oder wer auch immer.
Also, und wer nutzt die Wohnung? Sie nutzen die gar nicht mehr.
Ich nutze sie, wenn ich so Zeit habe oder gesundheitlich zugestellt auf der Höhe bin und dann fahre ich nach Spanien und bleib dann einen Monat, paar Wochen oder einen Monat oder zwei.
Also ganz ehrlich, so wie Sie mir das schildern, keinen drückt etwas, warum sollten Sie da jetzt was ändern? Kostet
genau.
Das Geld.
Flucht. Kennt man so genau im Klartext.
Ich würde es so lassen.
Ja, danke, alles, Herr Baginski.
Dann ist alles so lassen, es läuft.
Ich ist manchmal wie beim Arzt, wo man auch sagt, okay, jetzt machen wir gar nichts.
Gut.
Das ist manchmal auch nicht die schlechteste Strategie.
Gut, die Unkosten, die ich brauche, bezahlen und das war's. Dann, lieben Gott, gut Mann sein.
Ist manchmal die beste Strategie.
Alles klar. Ja. Dann noch einen gesegneten Tag noch.
Gleichfalls, danke.
Auf Wiederhören. Schöne Grüße nach Berlin. Das war jetzt unser letzter Hörer hier in unserer Sendung Vererben mit Sinn und Verstand. Das Testament. Ich habe eben gesehen, es waren noch viele Zuhörer, die mit Ihnen sprechen wollten. Das ist überhaupt kein Problem, denn der Herr Dr. Steiner steht Ihnen jetzt in gewohnter Weise wieder zum Gespräch zur Verfügung, jetzt nach der Sendung für eine Stunde unter der Hörertelefonnummer 089 517 008 089 517 008. Haben Sie Fragen zur Gestaltung des Testamentes, vielleicht auch zur Testamentspende, rufen Sie an. Jetzt im Anschluss nach der Lebenshilfe steht Dr. Steiner Ihnen noch zum Gespräch zur Verfügung. 089 517 008 008. Auch hier nochmal der Hinweis, wenn Sie zum allerersten Mal bei Radio Horeb anrufen, es gibt ja die neue Bandansage, diese weist auf die Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb hin. Keine Beunruhigung und auch keine Kosten entstehen Ihnen. Und dann werden Sie durchgestellt, sobald der Herr Dr. Steiner frei ist. Ich weiß nicht, es ist unsere Telefonanlage, auf die umgestellt wird, ob ein Freizeichen kommt oder ob ein Besetzzeichen kommt. Nicht verärgert sein, wenn Sie nicht durchkommen. Herr Dr. Steiner ist Fachanwalt in München. Die Kontaktdaten von seiner Kanzlei sind beim Hörerservice hinterlegt. Da gibt es auch die Möglichkeit, weil das habe ich jetzt auch schon gelernt, dass sie meistens doch empfehlen, dass man persönlich mit einem Fachanwalt spricht, weil das Testament einfach komplex ist. Bevor ich die Hörerservice-Nummer durchsage, vielleicht nochmal so ein Kurzstatement, warum Sie auch jetzt heute hier sind, weil Sie sind der Vorsitzende des Deutschen Forums für Erbrecht und Ihnen ist es ein Anliegen, aufzuklären.
Ja, weil wir immer wieder sehen, welch ungeheure Kosten, aber das ist noch nicht mal das Schlimmste, auch welch ungeheures Leid über Familien kommt, wenn die Dinge nicht sauber geregelt sind. Und dann kommt noch hinzu, dass man sich immer wieder sagt, mein Gott, der Erblasser, die Erblasserin wird sich im Grabe umdrehen, wenn sie wüsste, was jetzt alles an Ärger entstanden ist. Und deswegen eine saubere Regelung, weil wir können eben unser Hab und Gut nicht mitnehmen, was ja auch etwas Befreiendes hat, aber wir können eine saubere, friedenstiftende Regelung durch Testament treffen.
Dankeschön, Herr Dr. Steiner. Auch danke, dass Sie gleich den Zuhörern noch zur Verfügung stehen bis ca. 12.15 Uhr. 089 517 008 008. Für alle, die Fragen haben zu Radio Horeb, zur Sendung, auch wenn Sie sagen, Sie möchten auch Radio Horeb im Testament bedenken, auch da hilft der Hörerservice Ihnen weiter. Wenn Sie vorher noch mit jemandem von der Geschäftsleitung einfach sprechen möchten, dass das auch richtig gut formuliert wird. Natürlich wissen wir jetzt von Dr. Steiner, dass Sie das vielleicht auch am besten notariell beurkunden lassen, dass da auch bestimmte Redewendungen wichtig sind. Aber auch der Hörerservice hilft Ihnen da weiter. Das ist die 08328 921 110. Diese Sendung kann nochmal angehört werden heute Abend um 23 Uhr. Oder vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb App auf Ihrem Smartphone. Da gibt es den Podcast-Bereich, die Lebenshilfe, Christ und Welt. Wir haben das ja so unterteilt, damit Sie schnell die Themen finden, weil der Podcast wird jeden Tag neu gefüttert mit Beiträgen. Der CD-Dienst schickt Ihnen aber auch gerne einen Mitschnitt zu, dazu die Nummer am 08328 921 120. All diese Angaben finden Sie auch auf horeb.org oder Auf dem Programmfaltblatt auf der letzten Seite sind alle Servicenummern. Auch morgen erwartet Sie wieder eine spannende Lebenshilfe. Da geht es um die Beziehung, die Partnerschaft. Ehepaare versprechen sich bei ihrer Hochzeit die Liebe. Und wie die Liebe dann gelebt werden kann, darüber sprechen wir, weil das ist ja leichter gesagt als getan, sprechen wir mit dem Ehepaar Jeanette und Georg Karpik. Morgen das Thema in der Reihe Ehe wir uns trennen. Liebe leben, leichter gesagt als getan. Auch da können Sie dann auch wieder anrufen und mitwirken in der Sendung. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Danke für Ihr Gebet, für Ihr Gutsein und vor allem für Ihre Spende. Denn dadurch lebt Radio Horeb weiter. Wir bekommen keinen Cent aus Kirchengeldern. Vergelt's Gott für alles, was Sie für uns tun. Das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.